Ja, schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute habe ich die Katharina Pommer im Interview. Wir haben beim letzten Kongress auch schon mal zusammen gesprochen und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Die Katharina ist eine viel gefragte Speakerin. Sie ist Trainerin und ja auch Coach und Seminarleiterin. Und habe ich was vergessen? Du machst sehr viel. Ich durfte die Katharina auch schon mal live erleben in einem Seminar. So haben wir uns auch mal kennengelernt und ja, finde deine Arbeit und deine Art mit den Menschen oder auch speziell mit Frauen so umzugehen sehr berührend und freue mich deshalb, dass du da bist. Vielleicht magst du selber noch was ergänzen, wenn ich was vergessen habe zu deiner Arbeit.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und ganz toll, dass du den Kongress wieder aufleben lässt. Du hast eh schon einiges gesagt. Ich bin gerade Mama von meinem fünften Baby geworden und sozusagen gerade
Wow.
ganz, ganz frisch Mami nochmal und freue mich da ganz toll und arbeite sehr therapeutisch. Also jetzt weniger im Trainertum, sondern mehr auch in der Therapie, Bindungstherapie vor allen Dingen. Und mache ganz viel Podcasting auch. Also jeder, der Lust hat, kann da auch immer gerne in den Mindshift Podcast reinhören, wo wir viel Themen besprechen, mein Lebensgefährte und ich, wo es eben darum geht, Familie, Beruf zu vereinen. Und ja, einfach, ich glaube, es gibt so viele Menschen, die sich gerade fragen, wer bin ich, jeder Einzelne in dieser Welt und welche Spuren kann ich hinterlassen? Bin ich überhaupt bedeutungsvoll? Und dem Thema widme ich mich sehr. Also den Menschen ihr Ja zu geben. Ja, du bist wichtig und kostbar und wertvoll. Und ja, du hast Gaben, die es zu entdecken und in die Welt tragen gibt. Auch da gibt es kein zu klein.
Ja,
Deshalb danke dir für die Einladung.
das ist ein total schönes Thema, weil ich denke, dass viele Menschen so an ihrem Selbstwert oder an ihrer ja, Selbstliebe auch so zweifeln. Und ich glaube, egal wo wir gerade stehen, vielleicht gesundheitlich oder auch beruflich, diesen Wert für sich anzunehmen und zu erkennen, das ist, glaube ich, die Basis, um einfach weiterzugehen. Und vielleicht magst du zu diesem Thema Selbstwert, mehr Liebe, auch in Bezug auf Gesundheit oder so Gleichgewicht auch ein bisschen mehr sagen, auch was so deine Ansichten dazu sind.
Ich habe nur gerade das Licht ein bisschen, das hat mich geblendet. Ich habe da ganz viel geforscht und mich sehr, sehr viel, also die letzten 20 Jahre damit beschäftigt, weil es so ist, wie du sagst, also der Selbstwert, die Art und Weise, wie wir uns betrachten, wie wir auch unseren Körper betrachten, wie wir unseren Gesundheitszustand sehen, uns in der Welt erleben, in Kontakt, auch in Beziehung mit anderen, hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie wir uns auch fühlen. Und Selbstwert baut sich natürlich auch einerseits dadurch auf, dass wir Reflektoren haben in der Welt, das heißt, dass uns Menschen wohlwollend begegnen, dass sie uns annehmen, dass wir das Gefühl haben, ich bin geliebt, ich bin anerkannt. Es ist von Bedeutung, dass ich da bin. Das ist ganz was Wertvolles und Wichtiges für Menschen. Und andererseits auch, dass ich mich wohlfühle in meinem Körper, dass es mir gut geht. Also jeder weiß, wenn man irgendwie sich körperlich nicht gut fühlt, dann nagt das auch am Selbstvertrauen. Und es gibt so ein paar Komponenten für Selbstwert, die ich erforscht habe. Und es ist ganz spannend, die Entdeckung ist ganz spannend gewesen, herauszufinden, warum gibt es Menschen, die sich einfach selbst wenig gern haben oder immer wieder diese Selbstzweifel, die ungesunden. Also Selbstzweifel an sich sind schon gesund, weil sie uns auch hinterfragen lassen, bin ich jetzt am richtigen Weg oder nicht? Also das ist so ein kleiner Kompass. Aber es gibt so ungesunde Selbstzweifel, die natürlich auf die Psyche gehen und auch auf den Körper. Wenn ich mir immer sage, oh, du bist so blöd und du machst immer alles falsch, fühle ich mich auch ganz schlecht. Und wenn ich mich schlecht fühle, dann laufe ich immer mit gebückter Körperhaltung durchs Leben. Das geht auf den Rücken, das geht auf die Schultern, das geht auf mein ganzes System. Darüber habt ihr sicher auch ganz viel schon im Kongress gesprochen. Ich würde heute gern darauf eingehen, warum Menschen tatsächlich so, also was eine große Ursache der Selbstwertproblematik ist, die wir haben, kann. Also was das auch mit dem Gehirn zu tun hat und was es gibt, um das aufzulösen. Jetzt musst du vorstellen, gibt es, das wissen viele nicht, ein Gen, das dafür verantwortlich ist, also bestimmte Enzyme im Körper freisetzt und dafür verantwortlich ist, wie das Gehirn die Welt erlebt. Das heißt, wenn wir in die Welt schauen und die als Haifischbecken erleben, dann haben wir eher Ängste, schütten mehr Cortison aus. Und Cortisol ist eher ein Stresshormon, auch Adrenalin, und schädigt den Körper. Und dann bilden sich auch Autoimmunkrankheiten. Und Stress, wie wir alle wissen, wirkt sich negativ auf uns aus. Hm. Und das Spannende ist, 50% aller Menschen hier jetzt in der westlichen Welt fehlt dieses Gen mittlerweile. Das hat sich evolutionär aufgelöst, aber nicht durch Natürlichkeit, sondern durch zusätzlich industrielle Nahrungsmittel. Viel zu viel Zucker, das Getreide, das einfach nicht mehr nahrhaft ist. Die Chemie in den Nahrungsmitteln hat dieses Gen einmal eliminiert. Und so gibt es viele Menschen, also die Hälfte ungefähr, die mit übermäßig hohem Cortisolspiegel durchs Leben gehen. Also übermäßig hoch schon Stress erleben und gar nicht diesen schönen Blick in die Welt haben können. Also quasi diesen Pessimismus in sich tragen und gar nicht umkehren können. Ja, weil uns das fehlt. Und Dr. Villoldo hat das ganz schön in seinem Buch beschrieben, als er gesagt hat, wir müssen das uns sozusagen wieder künstlich hinzufügen. Er nimmt da ein Nahrungsergänzungsmittel, das ich jetzt auch schon seit 1,5 Jahren nehme, super erfolgreich, S-Acetylglutathion heißt das. Ich hänge allen noch eine PDF unten dran, kostenfrei, es sind über 50 Seiten, wo ich das beschrieben habe. Mhm. Auch seelische Prinzipien, auch kosmische Prinzipien, also was wir da tun können, damit wir positiv in die Welt gehen können, damit wir ein Selbstwertgefühl, ein gutes entwickeln und uns als Einheit erleben und auch das Leben als kostbar wahrnehmen können. Und wenn wir da so, er schlägt 300 Milligramm pro Tag vor, die man einnimmt, mit Omega-3 und Omega-6 in Kombination, und dann merkt man innerhalb von 6 Wochen, wie unser ganzes Gehirn wieder rekonstruiert wird. Also es verschwindet der Nebel von den Augen, wir nehmen das Leben und die Farben wieder viel leuchtender wahr, wir sind wieder viel präsenter. Das ist mal eine ganz wichtige Komponente, fand ich, die ich vielfach, jetzt auch viele, die mich gehört haben, schon erprobt haben, und ich habe nur positive Feedbacks bekommen. Also ich erlebe, meine ganze Familie nimmt es, meine Kinder, ich selbst auch, es ist toll.
Also ist ja mal ein ganz neuer Aspekt, vielen Dank dafür. Da bin ich schon auch ganz gespannt auf die Information und auf das Produkt. Das ist halt so eine Sache, denke ich mal, ne? Aber alleine, das reicht wahrscheinlich nicht, oder?
Also das eine ist schon mal ganz toll natürlich, weil wir ein biochemisches Wesen sind. Also wir haben einfach viel Ausschüttungen an Hormonen und die zu balancieren ist sehr, sehr wichtig. Ja, auch für Frauen ganz, ganz wichtig. Also wenn eine Frau eine mit der Schilddrüse Herausforderungen hat, hat sie auch mit ihrer Psyche und letzten Endes auch mit dem Körper Herausforderungen. Also da bin ich immer ein Freund davon, das abklären zu lassen. Da auch zu Spezialisten zu gehen und mal schauen, wie geht es in meinem Hormonhaushalt überhaupt. Die eine Komponente. Die andere, natürlich auch Vitamin D-Mangel, wirkt sich extrem aus auf unsere Psyche, auf unseren Körper. Der Großteil hat dann Vitamin D-Mangel. Das lohnt sich auch, da mal nachzuschauen. Jetzt bin ich keine Ärztin, ja. Das ist jetzt nur mal am Rande ein Ergebnis meiner Forschungen. da, wo ich Spezialistin bin, ist in den seelischen Entwicklungen und den Ursachen herausfinden. Und das ist die dritte Komponente. Also wir sind ja Körper, Geist und Seele. Und wenn wir jetzt auf der körperlichen Ebene uns das angeschaut haben, gehen wir mal zur seelischen Ebene. Da habe ich herausgefunden, dass eine sehr große Komponente für wenig Selbstvertrauen und auch für Krankheiten, die dann entstehen, das Thema ist, dass alle jene, die vor 1980 in einer Klinik geboren wurden, die wurden einem extrem wichtigen Element beraubt, nämlich der Bindung zur Mama. Man hat die Babys da noch separiert, man kennt diese Räume mit der Glaswand vorn und die Mutter hat sich ausruhen dürfen, das Baby lag irgendwo betreut unter 30 anderen Babys aufgerollt, Entschuldige, jetzt ist das gekippt, von Krankenschwestern. Und wurde nur alle 4 Stunden der Mama gebracht oder 5 Stunden zum Stillen. Jetzt hat man in der Traumatherapie festgestellt und auch in der Bindungstherapie, dass ein Säugling, ein Mensch, der zur Welt kommt, das sogenannte Windows of Tolerance in sich hat. Das ist ein Toleranzfenster im Gehirn. Das schwingt im besten Fall gleichmäßig. Jetzt wird es ein bisschen zu theoretisch, ich möchte gern ganz praktisch noch bleiben, zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Das heißt, wenn ich ausgeglichen bin, habe ich ein großes Toleranzfenster. Wenn ich wenig ausgeglichen bin, habe ich ein kleineres. Das Baby bildet das Toleranzfenster in den ersten Lebenswochen und Monaten, maximal bis 3 Jahre aus. Wenn ein Baby separiert wird von der Mama, nicht getröstet, nicht gehalten, nicht gestillt wird. Das heißt, die Wo-bist-du-Frage, mit der jedes Kind auf die Welt kommt, wo bist du, der mich nährt, der mich liebt, der mich sieht, der mich berührt, für den ich wichtig bin. Wenn das nicht ausreichend gestillt wird, feinfühlig und auch schnell, dann bildet das Kind ein sehr schmales Toleranzfenster. Das heißt, ganz schnell schüttet der Körper Adrenalin und Cortisol aus. Diese Kinder, der Großteil von uns, gehen mit wenig Urvertrauen in die Welt, sind eher ängstlich, nehmen die Welt eher als Haifischbecken wahr. Noch zusätzlich zu dem, dass das Gen 50% der Menschen fehlt, muss man sich vorstellen. Und ich erlebe es jetzt gerade wieder bei meinem 5. Baby, wenn man sich einen Säugling anschaut, 100% abhängig von der Bezugsperson. Also der Mensch kann ohne die Fürsorge eines lieben Menschen, der ihm zugewandt ist, nicht existieren. Deshalb wurde jetzt auch die letzten seit 80 das sogenannte Bonding eingeführt. Also die Mamis haben ihre Babys bei sich. Die werden nicht separiert, außer es liegt ein medizinischer Notfall vor. Warum? Weil man festgestellt hat, dass das tatsächlich für die seelische und auch für die gesundheitliche Entwicklung eines Menschen ausschlaggebend ist, die Erfahrungen an Nähe, die er in den ersten Lebenswochen, Monaten, Jahren gemacht hat.
Also, ich merke, dass mich das total berührt gerade, weil gerade auch als du das Thema Urvertrauen angesprochen hast und so diese Bindung zur Mutter, und ich bin ja auch, bin ja Jahrgang 71, also fall da auch drunter und weißt du, das war auch irgendwie alles nicht da so. Und ich merke, als du das erzählt hast, hat mich das voll emotional gerade so angetickt, ne, wo ich dachte, so, ich bin da gerade ganz stark mit in Resonanz gegangen und hätte das gar nicht so. Ja, man hat das irgendwo mal gehört schon mal, aber weißt du, das ist nicht so immer so präsent und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiges Thema, was du da so ansprichst, weil es geht bestimmt vielen Frauen oder Menschen so, ne?
Ja, das berührt auch sehr viele. Manche triggert es auch sehr, weil da so ein alter Schmerz hochkommt und man weiß gar nicht, wohin damit. Was mache ich jetzt damit? Weil damals hieß es auch noch, man soll ein Baby alleine schreien lassen, darf es nicht zu sehr verwöhnen. Das Kind lernt sich schon selbst zu regulieren. Jetzt weiß man, dass ein Kind sich, ein Baby, nicht selber regulieren kann. Das heißt, ein Baby kann sich nicht selbst beruhigen. Wenn wir aber das lernen mussten, waren wir quasi ausgeliefert einer Situation, weil die es damals nicht besser wussten. Da war das halt, da hat man, muss dir vorstellen, bis 1973, 75, 70 eher Operationen noch am Baby durchgeführt ohne Narkose. Weil gedacht wurde, dieses kleine Wesen spürt eh nichts. Ganz, also das muss man sich immer verinnerlichen, dass dieser Teil in uns ganz viel Aufmerksamkeit und Zuwendung, und ich sage gern Nachbeälterung, braucht. Das heißt, ein Baby und diesen Teil in uns, wenn wir uns denken, wir haben dieses Baby noch in uns und fragen uns jetzt im Leben, warum bin ich immer ängstlich? Warum habe ich wenig Selbstvertrauen? Wieso glaube ich immer, hinter jedem Busch lauert Gefahr? Wieso kann ich mich nicht so auf Beziehung einlassen? Diese ganzen Fragen, oder warum bin ich, habe ich ständig Kopfweh oder es geht mir immer schlecht? Kann man sagen, da gibt es einen Teil in uns, der noch traumatisiert ist aus dieser Zeit. Großteils ist es tatsächlich so. Also ich arbeite jetzt seit fast, also über 15 Jahren in meiner Praxis, in therapeutisch, und ich kann auch durch viele Studien von Kollegen, kann man sagen, es gibt eine traumatisierte Nachkriegsgeneration, Kriegsgeneration schon, was weiter vererbt wurde, und das hat sich sehr lang gezogen und wir leben noch mit den Auswirkungen. Und dieser Teil in uns braucht keine guten Gespräche. Also ein Baby kann man nicht beruhigen, indem man sagt, na, jetzt bleib mal liegen, ich komme in einer Stunde wieder, ja, um drei kriegst du was zum Füttern, sondern wodurch lässt sich ein Baby, ein Kind beruhigen, wenn wir es hochnehmen, anschauen und sagen, Schatz, ich bin da, ich halte dich, ich wiege dich, ich gebe dir, was du brauchst. Und wenn immer mehr wir merken, ich habe wenig Selbstvertrauen oder es klappt was nicht in meinem Leben oder jetzt bin ich schon wieder krank oder ich komme aus dieser Schleife nicht, ist es ganz wichtig, dass wir diesen Babyanteil in uns wahrnehmen und nicht sagen, ah, was denkst du schon wieder und aus dir wird eh nichts und jetzt nölst du schon wieder rum, sondern uns den Teil zuwenden und sagen, Schatz, ich sehe dich. Ich nehme dich wahr. Ich bin jetzt derjenige, der deine Wo-bist-du-Frage beantwortet. Ich sehe dich, ich halte dich, ich tröste dich. Und dann merkt man auch, wie man ausatmet, wie man sich entspannen kann, wie man sich selbst milder begegnen kann. Und genau diese Milde braucht es, damit wir in uns auch diese Heilung finden, diese Nachbeälterung finden. Manchmal braucht man auch ein Gegenüber. Deshalb gibt es auch Therapien oder Bindungstherapeuten jetzt auch wie mich, wo wir das im Kontakt mit jemand anders lernen, der uns das Gefühl gibt, hey, ich darf da sein. Also ich darf auch Bedürfnisse haben. Ganz vielen Frauen vor allem bemerke ich, geht so, dass die sagen, ich spüre gar nicht, welche Bedürfnisse ich habe. Ich spüre gar nicht, was ich brauche, was ich möchte. Ich kann es auch gar nicht äußern. Mir fällt das so schwer. Ich kann auch so schlecht Nein sagen. Und da stellen wir oft fest, wenn wir in die Biografie hineinschauen, nicht zu lange, aber etwas, dass auch die Bedürfnisse nicht als Kind gesehen wurden. Dass das so übergangen wurde. Ja, wenn wir es da nicht gelernt haben, wie sollen wir es jetzt wissen? Ist die eine Sache. Und andererseits gehen wir dann in die Selbstermächtigung und können sagen, Moment, jetzt bin ich groß, jetzt bin ich erwachsen, ich habe einen Vorteil dem Baby von damals gegenüber. Ich kann mir ja jetzt selbst die Menschen suchen, die mich gut behandeln, die mir wohlwollend begegnen. Ich kann mich um eine Umgebung setzen, die mir gut tut, am Arbeitsplatz, in meiner Beziehung. Und dieses Aha braucht es. Und das kostet schon sehr viel Kraft, das zu erkennen, zu sagen, ich bin ja gar nicht mehr ausgeliefert. ich bin ja jetzt in der Lage, auch wenn ich es vielleicht nicht sehen kann, noch nicht, aber ich kann mir Hilfe suchen.
Aber weißt du, was mir da gerade einfällt? Dass Frauen, wir reden mal von Frauen, weil ich glaube, da werden die Probleme oft deutlicher, weil sie vielleicht auch oft darüber sprechen oder Hilfe suchen. Ja. Weißt du, dann hängen sie vielleicht auch in Beziehungen, wo ihnen die Männer auch nicht gut tun. Dann sind da aber vielleicht Kinder oder Häuser dran. Und dann merken sie schon, okay, es tut mir gut. Und wie kommen sie dann trotzdem in diese Selbstermächtigung? Weißt du, ohne vielleicht immer gleich Haus und Hof, sag ich mal, hinzuschmeißen. Oder wann macht es wirklich Sinn, vielleicht sich zurückzuziehen? Ja. Aber oft hängen ja, weißt du, manchmal hängen da ja wirklich einfach viele Sachen dran, weißt du, so. Und dann kann ich mir vorstellen, dass jetzt die eine oder andere sagt, ja, das sagst du so einfach, ne? Aber ich habe 3 Kinder und wir haben ein Haus und so einfach ist es nun mal nicht, ne?
Ja.
Was rätst du den Frauen? Was können die tun, um trotzdem in ihre Selbstermächtigung zu kommen oder vielleicht dann jemand anders anzuziehen oder den Schritt vielleicht auch zu wagen, sich zu trennen oder den Partner mit ins Boot zu holen, um sich gemeinsam zu entwickeln? Auch die Männer haben ja auch ihre Verletzungen ganz oft, ne?
Ja, genauso viel wie Frauen. Ne? Vielleicht stecken sie noch mehr in der Krise als wir, weil wir eben drüber sprechen.
Ja.
Ganz schön, ich bin dir sehr dankbar, dass du das angesprochen hast. Weil, wenn man das so hört, und mir ging es auch so, als ich das alles erforscht und gelesen, gelernt habe, studiert habe, dachte ich, naja, und was jetzt? Und manchmal glaubt man, man muss so radikal sein und so große Schritte machen. Und dann hört man was von Selbstliebe und ist ganz überfordert damit. Und ich glaube, die bedeutsamsten Schritte sind die kleinen Schritte. Nämlich die, wenn ich bemerke, beim Frühstück isst du dein Brötchen, sagen wir mal ein Marmeladenbrötchen, und du beißt da rein und hast das vielleicht immer ganz unbewusst gegessen. Und wenn du sowas weißt jetzt, dass es um dich Selbstermächtigung geht, könnte man innehalten und sagen, schmeckt mir das eigentlich, was ich esse? Oder esse ich das Marmeladenbrötchen, weil es mir meine Mama schon als Kind geschmiert hat und man das halt jetzt so macht? Und das ist der erste Schritt. Das klingt jetzt so banal. Aber wie gesagt, die banalsten sind die heilsamsten Schritte. Beim Friseur wirst du gefragt, wenn dir die Haare waschen, passt die Wärme so? Und dann wirst du angeregt, durch diese Frage nachzuspüren, na, passt die Wärme für mich oder nicht? Und dann kannst du ganz viel beobachten, sagst du eher, ja, passt schon, weil du niemand zur Last fallen willst oder keine Umstände machen möchtest? Oder sagst du, Moment, es ist mir zu heiß, und drückst das dann auch raus und sagst, bitte machen Sie es kühler. Und ich glaube, es ist im Leben auch so, wenn wir bemerken, es gibt so viele Dinge, die machen wir. Einfach, weil wir es machen oder weil sie zu tun sind. Aber wir wagen nicht, die Frage zu stellen, mag ich das? Gefällt mir das? Weil diese Frage bedeutet auch, was tue ich denn mit der Antwort? Was, wenn ich sagen muss, ich fühle mich nicht so wohl in meiner Beziehung und ich muss mir das eingestehen. Was tue ich denn mit diesem Gefühl? Handle, dann ist man ja mehr aufgefordert zu handeln. Und in dem Punkt trifft man eine Entscheidung, bewusst. Entweder man sagt, ich kehre es unter den Teppich. Ich kann ja froh sein, dass ich überhaupt in einem Haus wohne, 3 Kinder haben wir auch, lass mal sein. Ja, also ich lebe so weiter. Oder ich treffe die Entscheidung zu sagen, aha, es scheint mir was zu fehlen. Widme ich mich dem Teil, schau an, was fehlt mir denn? Und kannst dann auch ausdrücken und sagen, du Schatz, ich habe mal in mir geforscht und herausgefunden, mir fehlt was. Ich würde gern öfter mit dir in den Urlaub fahren. Oder ich würde gern wieder mal am Abend mit dir essen gehen. Oder es ist jetzt schon 1,5 Jahre her, dass wir das letzte Mal miteinander geschlafen haben. Oder können wir mal eine Runde spazieren gehen und einfach reden? Weil wir haben so viele Dinge im Alltag, die Kinder, das Haus, den Job. Wir haben uns irgendwie aus den Augen verloren. Und ich glaube, durch den Mut, sich Fragen zu stellen, die kleinen, auch den Mut zu haben, hinzuschauen, gefällt mir das? Passt das noch? Und dann auch nach einer Antwort zu suchen, die verbindend ist. Also ich freue mich schon immer sehr, wenn etwas verbindend ist, wenn ich sagen kann, aha, wir haben da Themen offenbar in der Partnerschaft, wie können wir uns denn wieder näher sein? Weil die Wahrheit ist doch, dass wir einander nah sein wollen, nur oft keine Lösung haben. Wir wollen auch uns selbst nah sein, aber wissen nicht wie. Und genau, was damit was gut ist, er drängt weg, er spaltet ab.
Dieses Thema sich selbst nah sein oder eben auch Thema Selbstliebe. Es wird immer gesagt, ja, du musst dich selbst annehmen, dich selbst lieben. Ja, und wie mache ich das jetzt? Weißt du, ich das meine so? Was kommt? Ja. Also ich glaube, dass ganz viele Leute auch mit diesem, damit auch irgendwie so ein Problem haben oder gar nicht wissen, wie. Oder sie sagen, ja, mache ich doch. Aber tief innen drinne vielleicht dann, also oberflächlich gesehen sagt man, ja, aber ich mag mich doch oder ich habe mich lieb. Und dann kommt dieses, ich bin zu dick, ich bin zu klein oder ich habe heute ganz rote Haut, merke ich so, ne? So, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Dann denke ich, oh, heute fällt das so auf, ne? So, und schon ist man darüber sich immer so am Kritisieren irgendwie, ne? Ja. Und das hat ja schon wieder eigentlich nichts mehr mit Selbstliebe zu tun. Und dann wird man krank und oder man ist schon krank und immer wieder so, das passiert ja auch manchmal unbewusst, das kennt sicherlich jeder, dass man so, so negativ über sich selbst dann redet, innen drin, muss man gar nicht laut aussprechen, ja, das sind ja manchmal so Programme, die ablaufen und wie hast du einen Ausweg da, wie können wir denn wirklich Selbstliebe für uns empfinden, im Alltag auch, weißt du? So.
Also ich möchte dieser Selbstliebe gern mal diese Vernebelung nehmen, weil davon wird ja wirklich viel gesprochen und ich denke mir manchmal, das wäre schon eine spannende Welt, wenn jeder in diese Selbstliebe reingeht und das verkennt. Das hat ja nichts mit Egozentrik zu tun. Ne? Also sich selbst zu lieben, hat ja damit zu tun, dass ich Ja sagen kann. Dass ich Ja sagen kann, ah ja, jetzt habe ich heute rote Flecken. Und ja, ich bin aufgeregt. Und ja, meine Oberschenkel sind ein bisschen fester als die von XY. Das ist mal eine Sache, die wichtig ist, auch dem nachgehen zu können und dann herauszufinden, du wirst immer feststellen, dass du eben Nein sagst zu den roten Flecken, beispielsweise, wenn diese Gedanken nagen. Und dann könntest du dich fragen, was brauche ich denn, dass ich Ja sagen kann? Dass ich sagen kann, ja, heute habe ich rote Flecken. Das sieht übrigens total toll aus. Also sehr frisch, sehr lebendig und hast eine Farbe im Gesicht, eine gesunde, hat man in Österreich immer früher gesagt. Mhm. Das nächste ist der Barometer zu den Gefühlen. Also tatsächlich wirklich im Alltag sich zu fragen, mag ich das? Tut mir das gut? Und viele tun sich irrsinnig schwer damit, Gefühle wahrzunehmen, weil wir uns damals schon als Baby, musst du dir vorstellen, wenn wir da zur Welt kommen und keiner ist da, unser Gehirn kann das noch gar nicht halten. Und wir schreien und schreien und schreien. Und damals hat man gesagt, wenn es ruhig ist, hat sie sich selbst beruhigt. Jetzt ist alles gut, schläft eh durch. Aber die Wahrheit ist, das Kind hat sich dissoziiert, abgespalten. Das war zu viel fürs System. Das Windows of Tolerance ist massiv gesprengt worden. Es musste sich dissoziieren. Das heißt, es musste Körper mit Seele spalten, trennen. Und da liegt dann nur noch dieser Körper da, der sich entweder in die Flucht geschrien hat oder unterworfen hat oder in den Angriff noch ging, also ganz so fest die Fäustchen geballt hat. Oder ohnmächtig. Manche Kinder klinken sich komplett aus. Das sind Möglichkeiten des Gehirns auszusteigen. Und wenn man das weiß und sagt, aha, wenn mir was zu viel wird, dann dissoziiere ich auch. Das heißt, ich bin im Verstand. Ich bin zu einem Menschen geworden, der gut funktioniert, der im Alltag alles schafft, der viel macht beispielsweise. Hm. dann tue ich mir sehr schwer, wenn ich jetzt höre, naja, fühl mal nach, dann kann man das nicht mehr. Weil man abgespalten, man ist wie getrennt, wie zwei Menschen. Der eine fühlt, den hat man aber in den Raum gesperrt, zugemacht und der andere existiert, der lebt vor sich hin. Aber man hat das Gefühl, man merkt das auch, wenn die Augen verschwommen sind oft. Man geht zum Augenarzt und sagt, ich sehe nicht gut. Und der sagt, Sie sehen gut. Aber man sagt, ich habe so einen Schleier vor den Augen, es ist alles verschwommen. Das deutet darauf hin, dass man dissoziiert hat. Auch wenn man sich tatsächlich oft in Unfälle verwickelt, sehr, sehr häufig krank wird, ist das ein Zeichen, dass man einen Teil abgespalten hat. Dieser Teil ist traumatisiert. Traumatisiert heißt, es ist mir was zu viel geworden. Und die wichtigste Frage ist, was ist mir zu viel? Was kann ich nicht mehr tragen? Und das muss ich benennen. Ich muss sagen können, und das ist ganz wichtig, mir ist zu viel, dass ich jeden Morgen um 6 Uhr mit den Kindern aufstehen muss, ihnen das Frühstück mache und keine Zeit mehr zum Duschen habe. Zum Beispiel. Das kann ich ja erst ausdrücken, wenn ich weiß, was mir zu viel ist. Und das geht dann in die Selbstermächtigung. In die Selbstermächtigung geht, mir die Frage zu stellen, was gefällt mir, was nicht, was ist mir zu viel, genau zu benennen und dann auch zu kommunizieren. Und die höchste Disziplin ist, zu sagen, hilfst du mir? Und da kommen wir schon an einen nächsten Punkt. Menschen, die nicht sicher gebunden sind, das heißt, die nicht als Baby oder Kind erlebt haben, da gibt es jemanden, dem bin ich wichtig. Dem sind meine Bedürfnisse wichtig. Die haben eben gelernt, mit sich selbst zurechtzukommen. War ja jedem egal, wie es mir geht. Also wieso soll es jetzt wichtig sein? Und diese Menschen fragen nicht um Hilfe. Das nennt man unsicheres Bindungsverhalten. Und man denkt, man ist eine Last, man ist zu viel. Der andere weiß eh nicht, was einem gut tut, nur ich kann mir selber helfen. Ich habe kein Recht zu fragen. Man hat Schuldgefühle, Schamgefühle auch. Und man muss sich da jetzt auch, und ich sage bewusst das Wort müssen, viele gehen dem aus dem Weg, aber manche Dinge muss man im Leben. Man muss sich da bewusst machen können, aha, ich habe da ein Muster in mir. Und jetzt ermächtige ich mich selbst und ändere es, indem ich bewusst um Hilfe bitte. Also eine Regel für den Alltag, die wirklich hilfreich ist, ist, wenn du nie um Hilfe bittest, ist die Heilung, um Hilfe zu bitten. Wenn du nie laut sagst, wie es dir geht, sondern immer schweigst und runterschluckst, ist die Heilung und die Änderung, zu sagen, wie es dir geht. Wenn du immer dazu tendierst, bei Stress zu flüchten, ja, zu sagen, mir ist das alles zu viel, knallst die Tür zu und gehst, ist die Heilung in Kontakt zu bleiben. Und jetzt kommt die Krux, genau das fällt uns ja schwer. Also es ist immer genau das Gegenteil unseres Verhaltens, oft die Heilung. Und das ist so schwer für uns, weil unser ganzes Gehirn schon so viele Neuronenbahnen in dieses Verhalten gelegt hat und alles blockiert und sagt, nein, 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 ich mache wieder das Alte. Aber die Heilung ist, in einen neuen Gedanken zu gehen, in eine neue Handlung zu gehen. Und wenn du sagst, Selbstzweifel, es gibt in der Psychologie, sagt man, in uns sitzt der Underdog und der Top-Dog. Also der Top-Dog ist der, der sagt, das schaffst schon. Du kannst jetzt bleiben und sagen, wie es dir geht. Wird nichts Schlimmes passieren. Der Underdog sagt, naja, ich wette, der andere versteht dich nicht. Oder überfährt dich deine Gefühle wieder. Oder hält dich für völlig verrückt, wenn du dir sagst, was dir gefällt und was nicht. Und dieser Top-Dog und der Underdog, die gehen in einen Austausch und die reden miteinander. Und der Underdog mit seinen Zweifeln, der sagt einfach seine Bedenken und seine Ängste und der hat auch eine Berechtigung. Aber der Top-Doc hat auch eine Berechtigung. Der sagt nämlich, na komm, wir schaffen das. Und es wird so nicht so schlimm werden. Und jetzt schau mal einfach, was passiert. Man kann ja nicht jeden über den Kamm scheren. Vielleicht reagiert er auch ganz gut. Und dann haben wir so einen inneren Konflikt. Und wann immer wir in einem inneren Konflikt sind, gibt es einfach zwei Parteien, die sich uneinig sind. Kann man sich vorstellen, wie, die setzt man an einen Tisch, mit denen sind wir jetzt bei einer Konferenz und die streiten miteinander. Und meine Aufgabe als ich ist es, Mediator zu sein. Also mich nicht auf eine Seite zu schlagen und den anderen zu vermeiden, sondern zu sagen, ihr beide gehört zu mir. Ihr beide habt eine Berechtigung. Ich höre euch beiden zu und ich schaue, dass wir einen Kontext finden, also einen gemeinsamen Nenner finden. Und das schaut dann vielleicht so aus. Und das ist so wichtig in der Begegnung mit Angst, dass die ihren Schrecken verliert. Dass wir sagen, ich wage es, auch mit einem Underdog, der voller Angst ist, auf einem Tisch sitzen zu können und durchs Leben zu gehen. Ich mache ihn mir zum Freund und sage, wovor hast du Angst? Und dann wird der Underdog immer sagen, ich habe Angst davor, abgelehnt zu werden oder nicht geliebt zu werden. Das sind die Kernängste von jedem Menschen. Unter allen Bedenken, die wir haben, unter allen Vorwänden, liegt immer die Angst, ich werde abgelehnt oder nicht geliebt. Das ist eine existenzielle Grundangst. Und dem muss man dann entgegenhalten. Der Angst und dem Underdog müssen wir ein Gegenüber sein. Und das gilt es zu lernen. Zu sagen, aha, du hast Angst davor, dass du nicht gemocht wirst, dass du ausgestoßen wirst. Schatzi, jetzt zeige ich dir mal ganz viele Menschen, die dich lieben. Und das muss man im Gedanken dann, wer mag dich alles? Und hast das mit dem schon probiert? Versuch's mal. Und wenn der dich nicht mag, dann ist das seine Geschichte. Du musst nicht alles in deinen Händen tragen. Du kannst das auch bei dem anderen Mann lassen. Aber Selbstermächtigung hat ganz viel damit zu tun, dass wir die Teile in uns, die sowieso existent sind, nicht vor die Tür sperren, sondern dass wir sie am Tisch sitzen lassen können und lernen, mit in den Dialog zu gehen.
Glaubst du, dass das einfach auch die Basis für Gesundheit ist? Also, oder wenn wir diesen Konflikt zwischen, wir haben ja mehrere Hunde, sag ich mal, oder Teufelchen, Engelchen, ja, die immer miteinander so in Konflikt sind oder so innere Dialoge führen. Glaubst du einfach, wenn wir das nicht gelöst kriegen, dass keine Gesundheit möglich ist? Oder es ist halt ein Weg, ne? So.
Ich glaube, es ist die Basis tatsächlich. Also ich denke ja, und ich glaube, es ist nicht so einfach mit gut und schlecht, sondern man muss sich bewusst machen, die Teile in uns, die uns vor etwas warnen oder uns zweifeln lassen, die haben eine Berechtigung. Die haben sich entwickelt, weil sie uns lieben, weil sie uns schützen. Also ein zweifelnder Gedanke will uns ja auch vor etwas bewahren. Ja, vielleicht hat der Teil eben so viel Ablehnung in der Kindheit erfahren, die so schmerzhaft war oder Missbrauch, was auch immer, dass der sagt, Moment, geh lieber nicht zu nah in Kontakt mit dem Menschen. Bleib mal lieber das Duckmäuserchen, sag nicht, was du fühlst, das gibt nur Ärger. Also die haben ja eine Strategie entwickelt, um uns zu beschützen. Das müssen wir uns bewusst machen. Das sind keine Teufel, die böse sind oder gegen uns, sondern die wollen eigentlich für uns sein. Und ich habe eine Methode entwickelt, The Process heißt das, wo ich diese Anteile mit jedem der Menschen, die zu mir kommt, auch wirklich an den Tisch setze, anschaue und sage, wann bist du entstanden? In welcher Situation? Meistens ist das aus der Kindheit noch. Wovor hast du Angst eigentlich? Was braucht es, damit du jetzt die Sicherheit hast, dieser kindliche Anteil, um mit mir als erwachsener Mensch ins Leben zu gehen, sich mir anzuvertrauen und zu sagen, okay, damals haben wir die Erfahrung gemacht, aber jetzt nicht mehr. Und ich glaube, Krankheit entsteht hauptsächlich aus dieser Trennung, aus dieser inneren Trennung, die wir haben, diese Teile in uns, die irgendwo noch in verschlossenen, dunklen Räumen sitzen und nie Beachtung geschenkt bekommen haben, nie gehört haben, komm, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ich schenke dir Liebe, ich zeige dir die Welt, vertrau dich mir an. Sondern die wurden halt auch von damals weggesperrt, also oder abgelehnt und jetzt noch immer. Und die, also kannst du dir vorstellen, die sind wie kleine Kinder, die im Zimmer sitzen, die man eingesperrt hat. Also wenn man einen Dreijährigen in ein Zimmer reingibt und der will raus, dann pocht der gegen die Tür, der klopft, der macht Lärm oder er fängt laut zu weinen an. Und diese Teile in uns schreien genauso. Der eine schreit in der Leber, der andere in der Lunge, der dritte schreit im Kopf. Und ich habe festgestellt, dass dieses Bereisen dieser Teile auch in die einzelnen Körperregionen extrem hilfreich ist, einerseits diese Brücke zu bauen zwischen Körper und Seele und auch die Brücke zu meinem Selbst wieder mit dem Leben, die irgendwann und großteils eben aus dieser Babyzeit getrennt wurde. Man hat sogar jetzt festgestellt, wissenschaftlich, dass diese Trennung auch epigenetisch weitervererbt wird. Wenn wir uns vorstellen, die Kriegskinder gibt, von denen sind wir erzogen worden. Ja, die haben uns begleitet, also auch traumatisierte Menschen selber, die auch ganz viel in sich funktionieren mussten und viel Schönheit wegsperren mussten, weil das Leben einfach gefährlich war. Und auch das wurde weitergegeben, diese Ängste, diese Zweifel. Da tragen wir ganz viel mit uns rum. Und die Heilung, die Lösung ist großteils, dass wir uns wieder einander zuwenden. Also ich merke das auch immer, wenn es mir schlecht geht und da kommt jemand, vielleicht geht es dir auch so oder allen Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn es einem schlecht geht oder wenn man krank ist und was auch immer, dann tut es so gut, wenn uns jemand sieht und erkennt in der Not und sagt, ah, komm her und uns in den Arm nimmt. Also das, wo es uns richtig schlecht geht, ist, wenn einer sagt, mein Gott, jetzt stell dich halt nicht so an und geh weiter. Und so gehen wir aber oft mit uns selber um und mit diesen Teilen in uns. Und die kommen nie in diese Befreiung dadurch rein. Also ich bin ein absoluter Fan von sich diesen Teilen in uns widmen bewusst. Wie kleine Kinder. Also kannst du dir vorstellen, du hast einen kleinen Kindergarten in dir.
Ich finde das alleine nicht so einfach, ganz ehrlich gesagt. Also, weißt du, wenn man das mit jemandem zusammen macht, wie so mit dir im Prozess, und da jemand von außen drauf guckt oder dich auch, weißt du, man selber guckt sich die Sachen, wenn die so schmerzhaft sind, auch gar nicht an oder man geht da nicht ran. Ne? Man findet es auch gar nicht, wenn das so verdrängt ist. Also alleine finde ich sowas extrem schwer.
Du bist so toll. Du, ganz tolle Fragen stellst du, super.
Danke.
Es ist wirklich schön. Also es geht auch nicht, weil stell dir vor, wir nähren das alte Muster von Verlassenheit, wenn wir denken, wir müssen uns jetzt selber drum kümmern. Deshalb, das Baby war ja auch alleine, ja, und in der Not fühlten wir uns alleine und nicht gesehen. Also müssen wir diesen Schritt wagen, auch wenn wir es vorher nie gemacht haben, wir müssen den Schritt wagen, in Kontakt zu gehen und zu sagen, bitte hilf mir. Und am besten natürlich von jemand, der das gelernt hat oder der Bescheid weiß, der uns sympathisch ist, wo wir das Gefühl haben, boah, da kann ich nachbeeltern. Also diese inneren Kinder brauchen diese Nachbeelterung. Und man wird merken, das ist also für mich das Berührendste in meiner Arbeit. Deshalb liebe ich auch so sehr, was ich tue und auch bewirke, wenn ein Mensch diese Nachbeelterung erfährt und dass diese Gesichtszüge sich lösen und man weicher wird und wieder durchatmet und so viel Nachbeelterung stattgefunden hat in dem Prozess, im Austausch, dass die Menschen plötzlich ihr für sich in einer gesunden Form ihr eigene Mama und eigener Papa werden. Also ich bin mir selbst meine Eltern und gebe auf mich Acht. Und pass auf mich auf und schenke mir, was ich brauche. Vorher suchen wir es immer im Außen. Und da werden wir nie befriedigt werden, weil jeder im letzten Endes ja gar nicht dazu in der Lage ist, uns so satt zu machen. Ja, außer er ist jetzt in einem professionellen Kontext und macht das beruflich. Aber es kann weder der Partner uns so sättigen und Papa und Mama sein, noch die Kinder oder der Arbeitgeber oder die Kollegen. Und wir können es erst dann, wenn wir in uns wieder dieses sättigende Gefühl haben und das Gefühl haben, boah, jetzt bin ich mal erfüllt. Und das geht im besten Fall mit jemandem, der ein Mentor ist, ein Therapeut, ein Coach, wo man wirklich denken, ah, also es, wenn ich da reingehe in die Praxis und mich hinsetze und ah, sagen kann. Und mich auch reiben darf und auch mal sagen kann, bah, das ist scheiße bei dir. Weil so ein Weg ist nicht einfach. Aber ich darf sagen. Und das ist so schön, wenn ich einfach das Gefühl habe, ich darf auch was blöd finden, ich darf motzig sein und es ist in Ordnung. Und das ist der Job eines sehr guten Therapeuten, dir das Gefühl zu geben und dich nachzubeeltern.
Ich mag dieses Wort, nachbeeltern. Ja. Also das ist irgendwie ein schönes Wort und ich selber merke einfach auch, wenn du davon redest, ich glaube, ich habe auch schon viel gemacht und viel aufgelöst und bin auch sehr bewusst und reflektierend, ne? Und trotzdem merke ich, ist das auch in mir noch ein Thema, wo ich sage, so ich bin auch noch nicht komplett ganz nachbeeltert, weißt du, wie ich das meine? So war ich jetzt auch bei dieser Generation oder dieser Bindung und das, weißt du, dann ist man auch immer so, ne, alles alleine machen und dies und also was, vieles, was du gesagt hast, da erkenne ich mich auch wieder, ne, so. Ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist für viele, viele Menschen, da wirklich nochmal hinzugucken und zu sagen, ey, weißt du, so, ja, alles ist gut, ne? Für sich selbst oder eben auch durch diese Hilfe zu holen. Ja. Also ich erkenne mich in vielen Sachen wieder und ich kann mir vorstellen, dass das für die viele Menschen, die jetzt dieses Interview sehen, einfach genauso geht. Nun kannst du ja nicht alle, du gibst ja auch viele Interviews, du bist ja auch viel unterwegs, wahrscheinlich jetzt in der Mama-Zeit. Ich weiß nicht, wie gehst du damit um oder hast du ein Programm, wo du sagst, da können sich die Leute Unterstützung holen oder können die Leute sich direkt an dich wenden oder was für eine Art von Therapeuten oder Coach sollten die Leute sich wirklich suchen, um eine Heilung zu erfahren? Ne?
Ja. Okay, also einerseits ist mir noch so ein Anliegen zu sagen, wir haben oft so den Anspruch, den kenne ich auch, jetzt habe ich so viel gemacht, jetzt muss ich ja dann mal fertig sein, jetzt muss er dann einmal gut sein, na ruhig sein. Und einer meiner Lehrer, der Dr. Irwin Yalom, der hat gesagt, der ist jetzt über 80, weit über 80, Ende 80, denke ich schon, hat gesagt, es geht gar nicht darum, fertig zu sein. Wir bleiben auch immer diese Kinder. Auch wenn du über 80 bist, wirst du dich nach Mama oder Papa oder nach diesem Halt sehnen. Aber es geht schneller vorüber. Man hängt nicht mehr Monate oder Jahre in diesen Gefühlen, sondern nur noch Minuten. Oder Stunden oder Tage. Und das ist so dieser Gradmesser. Wenn man schon, und das wollen Menschen, wollen gern messen und sagen, wie weit bin ich schon? Und das wäre noch so ein Hinweis am Rande, wo man dann immer sagen kann, okay, jetzt brauche ich nicht mehr Tage dafür, dass ich mich erhole aus meiner Not. Jetzt geht es schon schneller. Und das andere ist, es gibt sehr gute Bindungstherapeuten, also die kann man auch auf der Seite von Dr. Prisch sich anschauen oder alles, was mit Körpertherapie, Traumatherapie zu tun hat, ist da ganz gut. Ansonsten können sich jeder auch direkt an mich wenden. Ich arbeite auch zusammen mit einer Kollegin, die Trauma- und Körpertherapeutin auch ist, also ich Bindungstherapie und mit meiner T-Process-Methode und sie mit Körper- und Traumatherapie. Wir arbeiten da an einem Nachmittag zusammen oder in zwei Sitzungen mit den Klienten. Das ist extrem wertvoll und ganz, ganz schön, das zu beobachten. Und ja, ich habe natürlich auch Programme, ich bilde auch aus. Ich habe einen neuen Ausbildungszyklus auch, wo man das lernen kann, das zu tun. Ich habe auch einige, die ich ausgebildet habe, die dann auch in Österreich sitzen und arbeiten mit Menschen oder ich bin ja jetzt in Deutschland, viele glauben immer, ich lebe noch in Österreich, aber ich bin in Bayern. Und ich habe ein ganz schönes zum Anfang Meditationsprogramm, wo so 30, 40 Meditationen zu Selbstwert, zur Ahnenreihenauflösung oder zum Angst, sich reflektieren, wenn man Ängste hat und einfach zu verschiedenen Themen, Lebensthemen. Da gibt es einen Login-Bereich, bezahlt man im Monat, ich glaube, 19,45 € oder ich nicht festnageln, und hat Zugriff auf all diese Meditationen, wo man sagt, okay, habe ich gerade ein Schutzbedürfnis, dann hört man die Schutzkreismeditation, oder ich habe gerade, möchte eine innere Kindreise machen, dann hört man sich die an. Also das kann man mal für sich so zum Einstieg machen, und dann empfehle ich natürlich auch den Kontakt, weil nur dadurch kann man sich tatsächlich dann auch ganzheitlich nachbeeltern. Aber so als Einstieg, viele meiner Kunden lieben das, weil sie sagen, jetzt kann ja nicht immer bei dir in der Praxis sitzen, ich muss ja auch ins Leben gehen. Und dann bin ich in der Badewanne, tue mir die Stöpsel rein und fühle mich dann wieder richtig gut.
Ja, danke schön. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch viele Menschen gibt, die auch schon viel gemacht haben, so wie ich. Und danke, dass du das nochmal gesagt hast mit dem Thema Messen. Genau, ja, man hängt nicht mehr 3 Wochen im Drama, sondern ist vielleicht in der Stunde damit durch. Das hilft mir schon mal so zu sehen, okay, ganz so dramatisch ist es alles nicht mehr. Trotzdem sind das so berührende Themen. Weißt du, so gerade so, wenn so aus der Kindheit was kommt, wo man immer wieder auch mal so Punkte hat, wo man sagt, okay, jetzt muss man sich selber mal so begleiten oder eben zu einer lieben Person gehen, die und einfach mal sagen, oh, weißt du, kannst mich nicht mal in den Arm nehmen, auch das gerade, ne?
So. Ja, das ist toll auch.
Und einfach das so wirklich auch so mal so einfordern oder auch mal sagen, Mensch, irgendwie, ich bin so im Stress, kannst du mal für mich kochen? Ich finde, für jemanden zu kochen, ne, das ist ja auch so was, ich sorge für dich, ne? So,
das ist Nachbeälterung.
Ne? Genau. Also ich mache das auch gerne für andere, aber ich freue mich auch immer, wenn jemand für mich kocht zum Beispiel, ne? So, dann hat das für mich was ganz Besonderes. Genau, es hat vielleicht auch damit zu tun. Ne?
Ja.
So sind es vielleicht auch immer wieder diese kleinen Momente im Leben, wo man sagt, okay, zum einen oder anderen habe ich mir das immer wieder auch schon kreiert, ne? So mit Freunden vielleicht auch oder auch vielleicht in der Partnerschaft. Und
ja.
Bei anderen Punkten muss ich nochmal weiter gucken. Und
ja.
Ja. Ja, Katharina, das waren mal wieder so ganz spannende Themen, ganz anders als unser altes Interview. Das werde ich in den Kongresspaket, Leute, die das Kongresspaket kaufen, da werde ich unser Interview von damals mit dazu nehmen, weil da ging es ganz viel auch ums Thema Selbstliebe und das war auch sehr inspirierend damals. Und ja, ich freue mich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Für den Kongress auch dabei zu sein. Und
danke, dass du ihn veranstaltest. Und ich schicke dir die Dateien, dann kann sich die jeder runterladen, auch noch einen Link zur Meditationsgruppe und dann freue ich mich, wenn sich niemand scheut, sich zu melden.
Ja, also vielen Dank fürs Interview.
Ganz liebe Grüße. Danke, Baba. Ja.